Und lassen es ein schönes Gespräch werden. Ja.
Wunderbar. Ja, machen wir.
Okay, dann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Entwicklungssprünge Podcast. Ich freue mich unfassbar, wieder neue Menschen kennenzulernen, weil das ist, glaube ich, für mich inzwischen mein Herzstück von meinem Podcast, dass ich auf Menschen stoße, die mich selber inspirieren und die ich durch den Podcast näher kennenlernen darf und ihr damit auch. Also erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Liebe Monika, lieber Thomas, ich freue mich auf das Gespräch miteinander.
Hallo
Hallo.
Gunda.
Oh, und ihr könnt sogar synchron Hallo sagen.
Wir haben geübt.
Mega. Die beiden sitzen in der Schweiz, also gar nicht bei uns, sind selber Eltern, ich glaube von vier, ne?
Ja,
Das
genau.
ist schon eine Hausnummer. Also ich habe bei meiner Schwester tiefsten Respekt. Die ist Mutter von sechs, wo ich immer den Hut ziehe. Und für euch steht das Lernen, und wir nehmen es jetzt mal ganz grob, erstmal im Vordergrund. Und das ist das, was eure Leidenschaft ausmacht und vielleicht auch das Lernen mit und durch die Kinder. So, jetzt frage ich trotzdem erstmal so ein bisschen alleine, wer seid denn ihr und was macht ihr? Monika, was hast denn du eigentlich gelernt, ursprünglicherweise?
Also ich komme aus dem Schulbereich, ich bin Lehrerin. Ich habe ganz lange vierte bis sechste wirklich altersdurchmischt unterrichtet und ja, mich hat es immer fasziniert, die jungen Menschen da zu begleiten auf ihrem Weg und vor allem da dran zu bleiben, wenn es mal holprig war und eben nicht nach Lehrbuch funktioniert hat, einfach zu schauen, was brauchen die, damit sie sich öffnen können und es einfach gelingt und leicht geht dann.
Okay. Und hast du dann, als du Mutter geworden bist, deinen Dienst an der Schule quittiert oder erst später?
Erst später. Ich habe wirklich parallel viel gemacht. Ich habe dann allerdings gemerkt, dass ich nicht ganz so zufrieden war, wenn ich ein Muttertagscafé mit unseren Schülern gemacht habe und selber bei unserer Ältesten damals nicht dabei war. Also es war wirklich dann nachher, wo ich gemerkt habe, okay, so läuft's nicht. Und ich habe dann
Ja.
ganz lange Stellvertretungen gemacht oder spezielle Kurse. Zum Beispiel bei uns gibt es eine Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium. Dann habe ich die Kids darauf vorbereitet und solche Sachen dann, ja.
Ah, ja. Okay. Ja, cool. Thomas, was hast du als ursprünglichen Beruf?
Ich bin ursprünglich eigentlich Betriebswirt. Ich war im Bereich Marketing tätig, Branding und so weiter. Und ich bin so ein bisschen über Umwege zum Thema Lernen gestoßen. Eigentlich ja über unsere Kinder, darf ich sagen. Ja, die haben uns da auch ein bisschen uns beide da in diese Richtung gespurt. Und Monika ist vorangegangen und ich bin dann gefolgt und ich liebe es, es ist richtig, richtig ein spannendes und erfüllendes Thema vor allem.
Cool. Gab es so einen Schlüsselmoment, wo du jetzt gerade, du Thomas, gemerkt hast, okay, jetzt mache ich hier nicht mehr Marketing und Branding, jetzt will ich mich mehr, also bis auf da, dass deine Frau Vorreiterin ist, aber wo du so persönlich sagst, okay, das eine macht jetzt irgendwie gar keinen Sinn mehr.
Ja, also es war eigentlich wie für mich so eine Weiterentwicklung, weil ich das, was ich liebe, immer noch machen darf. Und gleichzeitig, ich glaube, war für mich so eigentlich die Erfahrung mit unseren, wir haben zwei Kinder selber, die auch von Lernschwierigkeiten betroffen waren, eines im Lesen, eines im Rechnen. Und einfach da den Weg zu sehen, und Monika hat das ist natürlich vorangegangen, weil sie einfach natürlich als Lehrperson einfach da schon sehr affin war zu diesem Thema, auch Lösungen gesucht hat. Und ich bin eigentlich mitgezogen und habe das auch mitbegleitet. Und diese Erfahrung mit unseren Kindern wirklich zu sehen, was Lernschwierigkeiten mit den Kindern machen, auch im schulischen Umfeld bewirken und gleichzeitig, was ich als Papa da einfach verändern kann für die Kinder, welche Wege wir einschlagen können, das war für mich wirklich ganz, ganz eindrücklich und hat ja uns dann auch beruflich dann eigentlich auch in diese Richtung dann gebracht, ja.
Ja, cool. Jetzt sagt ihr zwei, wie alt sind eure Kinder?
Die Jüngste, die wird jetzt 9, nächste Woche, genau. Und die Älteste ist jetzt fast 16 und die mittleren beiden sind jetzt auch schon in der Oberstufe, also von dem her schon fast Teenie.
Yes.
Kompletter Teenie-Haushalt, genau.
Und wenn ihr sagt, zwei von euren Kindern sind betroffen von Lernschwierigkeiten, mögt ihr mal sagen, was das beinhaltet? Also was für Lernschwierigkeiten haben sie denn, um es mal platt auszudrücken?
Genau, also beim ersten Kind war ja auffällig, am Anfang war alles easy und dann auf einmal war das so mit den Buchstaben. Irgendwie kam das nicht. Und es wollte nicht kommen mit dem Lesen. Und ja, ich bin dran geblieben. Ich habe jetzt nicht eine erste Klasse selber unterrichtet. Gleichzeitig habe ich natürlich die ganze Ausbildung gehabt und alle Ressourcen angeknöpft, mit allen möglichen drüber geredet. Wir haben auch viele Kollegen, die sind selber auch Heilpädagogen und alles Mögliche dann einfach getestet. Und ja, für mich war ziemlich schnell klar, ich darf meinem Bauchgefühl trauen. Da ist irgendwie mehr.
Ja.
Und gleichzeitig, es löst sich auch nicht einfach auf. Und
Ja.
ja, da bin ich dran geblieben. Und fast parallel wirklich das zweite Kind dann mit Mathe genau das Gleiche. Und bei beiden habe ich immer gedacht, hey, so intelligente Kinder. Also was da alles kommt im Alltag und so weiter, wo ich immer wieder baff bin. Und dann das bisschen Lesen und Schreiben im Verhältnis. Wieso geht das nicht? Und ja, dann kam eine Weiterbildung nach der anderen und die Puzzlestücke kamen dann halt zusammen und ja, wir wurden immer mehr angesprochen von anderen und dementsprechend ist dann da ganz, ganz viel gewachsen.
Ja, aber auch spannend, ne? Also ich meine, meine Geschichte ist ja so ein bisschen ähnlich, nur jetzt im therapeutischen Sinne zu sagen, okay, das, was ich habe als Grundausbildung, gelernte Sozialpädagogin, gelernte Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und dann kriegst du so ein Kind und merkst so, okay, all das, was du gelernt hast, nützt irgendwie nichts. So, stehst du und denkst so, ja, okay, ich weiß, von dem, was ich gelernt habe, nennt man das jetzt LAS oder Dyskalkulie oder ADHS oder was auch immer, aber all das, was mir beigebracht wurde an Strategien, funktionieren halt nicht. So.
Ja.
Ja, okay.
Da darf es noch mehr geben, genau.
Da darf es noch mehr geben. Gibt es irgendeine, wenn du sagst, du hast dich ganz viel weitergebildet, irgendein Aha-Moment, wo du sagst, oh, das war der Game Changer an Wissen, an Idee, an Zusammenhängen?
Eigentlich das Ganze zu sehen als ein Potenzial und nicht als von wegen, es geht nichts. Also es ist für uns auch keine Krankheit, sondern in dem Sinn einen anderen Weg, einen anderen Blick, den die Kinder haben. Und wenn wir den geben, dann geht nach oben alles. Und so tun sich auch Diagnosen dann von, ich vergleiche es immer mit so Krebs im Endstadion, oder? Das ist ja das Gefühl, was bei vielen Eltern dann aufkommt, oh Gott, Dyskalkulie, LRS, Legasthenie. Und gleichzeitig, wir haben jetzt auch so viele Familien im Coaching, die wir begleiten, die dann sagen nachher, es ist weg. Gibt es nicht mehr, oder? Bis hin zu einigen, die wurden wirklich nachgetestet und dann kam da eine Hochbegabung draus. Und das zeigt so schön, es ist weniger eine Krankheit. Ja, die Kinder können krank werden, wenn sie nicht das bekommen, was sie brauchen. Dann kommt da ganz viel, das kennst du dann viel besser wie wir, was da alles kommt.
Ja.
Und gleichzeitig, der Ursprung ist keine Krankheit, sondern der Ursprung ist einfach, sie brauchen was anderes.
Was war es bei eurer Tochter, was sie brauchte?
Es sind wirklich, also es sind eigentlich immer so zwei Sachen. Es ist Beziehung, weil die Kinder in der Schule alleine sind und irgendwie merken, bei unserem Kind war es ja ganz spannend, da war eigentlich ganz lange, hat alles funktioniert. Das ist ja ganz häufig bei den Kindern mit grundlegenden Schwierigkeiten, die mogeln sich so irgendwie, gerade in Mathe auch, so durch die erste Klasse mit auswendig lernen, verliebten Herzen und Zählen unterm Tisch, da geht ja ganz viel. Und dann irgendwann kommt so der große Aha-Moment. Und da stehen dann viele Kinder wie so an der Klippe. Und das macht dann ganz viel mit ihrem Innenleben. Und da brauchen sie einfach ganz viel Beziehung, viel Halt, viel Bestärkung, um wirklich halt diese schwierigen Erfahrungen, immer des Scheiterns, einfach wieder da entgegenwirken zu können. Und das andere ist einfach, die brauchen spürbare Fortschritte. Dass sie merken, ja, in der Schule sitzen sie vor Arbeitsblättern im 100er-Bereich, versuchen irgendwie zu zählen oder irgendwie zu lesen und das geht halt einfach nicht. Und wenn wir halt eben diese anderen Wege anwenden, die für diese Kinder mit den speziellen Lernbedürfnissen funktionieren, dann merken die plötzlich, hey, ich kann das ja. Und wenn wir dahin gehen, wo sie wirklich stehen und spielerisch mit Bildern, dass sie wirklich dieses Verständnis dann kommt. Und da berichten die Eltern dann zurück und das haben wir ja selber auch erlebt, da wachsen die dran. Die werden innerhalb von kürzester Zeit, löst sich dieser Mangel, dieser innerliche, der löst sich auf, weil die Kinder ja merken, hey, ich kann das. Die sind dann so selbstwirksam. Und das ist unglaublich, was das auslöst, wenn die Kinder einfach merken, es kann ja auch anders sein.
Ja, auf jeden Fall. Also Beziehungen und andere Möglichkeiten plus Selbstwirksamkeitserfahrung. Da sind wir jetzt als Psychologin und Psychotherapeutin bei zwei von vier wichtigen Grundbedürfnissen. Das Allerwichtigste ist Beziehung. Ich sage mal Bindung vor Bildung. Und das Zweite ist, also dann kommt Orientierung, Kontrolle und dann kommt Selbstwert, Erhöhung. So, ist ein Grundbedürfnis.
Ja.
So, und wenn wir das nicht erfüllt bekommen und auch das Bedürfnis nach Bindung, dann geht es halt nicht. Ne? Das hat was mit unserem Gehirn zu tun, gerade bei Bindung. Das ist wie Notstrom dann. Ja. Dann geht es rüber in, alles wird nur noch rudimentär vom System versorgt, auch die Kognitionen. Und es geht nur darum, wo bin ich gut und sicher angebunden.
Ja,
genau.
Jetzt hast du das so ein bisschen ein paar Mal gesagt, Thomas. Dann sitzen sie vor Blättern und müssen irgendwas wiederholen. Und was ist denn in diesem Sinne von eurer Erkenntnis, Bindung und Erfolgserlebnisse eure größte Kritik und damit auch gleich euer größter Wunsch an das bestehende Bildungssystem? Weil ihr coacht ja nicht Lehrkräfte, also bist ja selber eine, könntest ja jetzt auch sagen, okay, ich coache Lehrkräfte, sondern ihr habt euch bewusst für die Eltern entschieden. Und trotzdem mag ich genau diesen Punkt aufmachen, zu sagen, was ist denn in unserem Bildungssystem irgendwie eurer Meinung nach nicht so ganz koscher? Und dann gehen wir in Next Steps weiter. Ich weiß, dass viele Eltern sich auch immer darauf ausruhen und sagen, naja, dafür ist doch die Schule zuständig. Also was muss ich denn jetzt machen? Warum? Was willst du denn jetzt von mir? So, ne? Also warum? Aber das ist die zweite Frage. Wir fangen mal mit der ersten an, sonst verhampeln wir uns hier. Also, was ist für euch der größte Kritikpunkt an unserem jetzigen Bildungssystem? In der Schweiz ein bisschen anders und doch ähnlich wie bei uns in Deutschland. Und was würdet ihr euch wünschen, wenn ihr euch the best practice auf Schule vorstellt?
Oh, das sind ganz, ganz viele Punkte und ganz viele kleine Punkte. Ich denke, das Erste ist mal, dass wir im Bildungssystem ganz viele Schubladen haben und die gehen per Geburtsdatum auf und zu. Da geht nichts dran vorbei. Also,
wie zum Beispiel, also ab Geburtsdatum, also meinst mit Einschulung zum Beispiel?
Zum Beispiel, genau. Und dann auch, wie es weitergeht in der Treppe und dass die einzelnen Entwicklungsphasen nicht dem Kalenderjahr folgen, sondern ja, wir hatten ein Kind, das war früh parat, das wäre so gerne eigentlich früher gegangen und das ging halt nicht. Und dann hatten wir zwei, da wären wir gerne auf die Bremse getreten, rein vom System her. Und das ging auch nicht, sondern wir sind an dieses Geburtsdatum gebunden. Und wenn wir das alleine schon lockern könnten, wenn wir einfach sagen könnten, okay, wir gehen nicht nach Alter, sondern wir gehen nach innerer Reife, dann, wenn sie parat sind. Und auch dann dürfen sie in dem Tempo weitergehen, in dem sie unterwegs sind.
Das Problem ist, das kann man nicht messen. Wie willst du innere Reife messen?
Ah, die Kinder zeigen das wunderbar.
Ja, die Kinder zeigen das. Ist jetzt so ein bisschen Sarkasmus. Du weißt
ja, natürlich,
was ich meine. Ein Datum, da musst du wieder für innere Reife musst du irgendwelche Parameter aufstellen. Die machen wir Erwachsenen, weil wir von außen was gucken. Das ist halt nichts Fixes, sondern irgendwas, was sich irgendjemand ausdeckt. Und damit ist es ja schon nicht mehr valide. Würde das System sagen. Aber so what? Okay, also ein Punkt, am Geburtsdatum wird alles festgemacht. Was noch?
Genau, also das ist erstmal das ganz, ganz Wichtige, weil darauf basierend sind natürlich auch die Lehrmittel. Die sind strikt an dieses Kalenderjahr gebunden. Mhm. Und da wird jetzt mal geschaut, okay, wir haben 40 Schulwochen. In den Wochen, okay, wir nehmen jetzt mal 4 weg, weil es gibt ja noch Lager und Projektwochen und so weiter. Also der normale Lehrplan von den Lehrmitteln ist auf 36 Wochen ausgelegt und die werden dann schön gefüllt. Ja. Und mit unglaublich viel. Also wenn wir zurückgehen und schauen, was für Lehrbücher unsere Eltern hatten, also die heutigen Großeltern, die sind sehr, sehr schmal. Und im Grunde haben sie das Gleiche gelernt. Und dann bei uns selber waren sie schon ein bisschen dicker und gleichzeitig, es war noch ein Buch. Und ja, heute haben wir ein rechtes Buch, dann haben wir meistens mehrere Ordner. Die Kinder haben alle extrem viele Hände, meistens noch irgendwelche DVDs und Audio-CDs und so weiter. Und dann wird es in dem Sinn auch gefährlich, wenn wir dann sagen, okay, das Lehrmittel ist unsere Leitlinie und das muss umgesetzt werden, weil diese Menge an Stoff ist einfach wahnsinnig. Und ja, es entspricht auch nicht dem ursprünglichen Lehrplan, weil wenn wir wirklich auf den Lehrplan zurückgehen, auf das, was effektiv gefordert ist, dann brauchen wir die Lehrmittel zum maximalen Drittel. Und alles andere ist wirklich zu viel drinnen und dementsprechend überfordern wir, ja.
Also das finde ich jetzt spannend, vor allem, dass du das als Insider so sagst, ne? Weil für mich als Outside the Box dachte ich immer, okay, das, was in den Büchern und in den Materialien sich darstellt, ist das, was der Lehrplan beinhaltet. Aber wenn du jetzt sagst, der Lehrplan, das, was hinterher gewusst werden muss, in Anführungszeichen, ist ein Drittel von dem, was, da bin ich jetzt schon schier baff und denke so, okay.
Also es ist ganz gut gemeint immer, also die Intention dahinter ist wunderbar, oder wir haben den Kern und wir geben ganz viel Zusatzmaterial, dann kann allen geholfen werden. Nur die Frage ist einfach, wenn ich eine große Klasse habe, wie kann ich das managen, dass ich wirklich jetzt individuell nur das gebe, was sie genau brauchen. Also fangen wir natürlich an, ja, in Bahnen zu geben, und das passt häufig natürlich gerade in den Anfangssituationen weniger auf das einzelne Kind. Und es ist kein Problem, wenn wir in die höheren Klassen gehen, weil da sind wir auf einem ganz anderen Level, da können wir ganz anders mit den Jugendlichen ja dann auch das Ganze angehen. Nur wenn wir in der Anfangsstufe sind, da braucht jedes Kind was anderes. Ich vergleiche es immer sehr gerne mit dem Laufenlernen. Das ist auch eine super schöne Bandbreite. Wenn wir rein nach dem Geburtsdatum gehen, dann wären die meisten, hätten irgendeine Diagnose von DIS. Ja. Weil zum 12. oder 13. Monat tun die wenigsten so laufen, wie es im Standardlehrbuch ist, sondern und sie gehen ja auch nicht alle auf die gleiche Art und Weise, sondern es gibt es gibt so eine tolle Grafik von Remo Lago, da weiß für eine verschiedene Varianten es gibt im Laufen lernen, und das ist im Grunde mit Lesen, Schreiben, Rechnen genau das Gleiche. Es gibt so viele Wege dahin, und wenn wir ihnen Zeit lassen, dann können wir irgendwann in eine Klasse reingehen, wie beim Laufen. Da haben wir keine Ahnung, wer wann Laufen gelernt hat. Ja. Und so, genauso darf es auch bei Rechnen, Schreiben und Lesen sein.
Okay. Was hast du denn jetzt gerade, Monika, unternommen, um vielleicht genau das in Schule anzuregen? Warst ja in der Schule und dann zu sagen, ey Leute, hier der Lehrplan ist ja nur ein Drittel, ich lasse jetzt einfach zwei Drittel weg.
Also, ja, ich habe es effektiv gemacht. Ich habe damals eben eine 4. bis 6. übernommen, und die 6-Klässler, die ich übernommen hatte, standen im Lehrbuch von der 5. Klasse in der Mitte vom Schuljahr. Und ich hatte dann ein Schuljahr Zeit, um 1,5 Jahre Stoff reinzukriegen. Und da gab es keine andere Möglichkeit, als zu sagen, liebe Leute, es geht so nicht. Wir tun das jetzt wirklich runterbrechen. Ich habe die Eltern reingeholt, habe gesagt, hey, das ist das Ziel. Eure Kinder sollen entspannt durchs Schuljahr gehen und entspannt in die weiterführende Schule gehen können. Und das kriegen wir nur hin, wenn wir uns auf den Lehrplan fokussieren, dass wir das machen, was wirklich gefragt ist. Und es ging super auf. Wir waren sogar 2 Monate zu früh fertig und tatsächlich miteinander gefeiert. Also es ist wirklich möglich. Allerdings, es braucht ganz viel Überzeugungskraft, weil schlussendlich darf ich wirklich alle mit ans Boot holen, Schulleitung, Schulpflege oben drüber, genauso wie alle Eltern, weil schlussendlich nur als Team können wir sowas dann auch umsetzen und für die Kinder realisieren.
Ja, da ist vielleicht ein ganz schöner Übergang hin zu den Eltern, also nach Corona, aber auch so, wenn ich mit Lehrkräften spreche und sage, okay, da darf sich was ändern, da wird immer gesagt, ja, aber die Eltern, die wollen es auch so. Also Eltern sind, nach Corona, ja, warum müssen wir denn jetzt so auf Noten fixiert sein und Klausuren schreiben und so? Können wir nicht mal erstmal ein bisschen Breeze für die Kinder machen? wo Lehrkräfte mir gesagt haben, wir wollten das, aber die Eltern dann auf die Barrikaden gegangen sind, so nach dem Motto, die haben jetzt doch schon so viel verpasst, jetzt müsst ihr mal richtig Gas geben und jetzt muss im Prinzip die eine Arbeit die nächste jagen. Bei euch nennt es, glaube ich, Matura, bei uns ist es Klausur oder Klassenarbeit. So, also diese Schwierigkeit, also ich habe es immer selber auch so erlebt, ne? Wenn die Lehrkräfte mich zum Elternsprechtag gerufen haben, war es ja immer, weil was im Argen ist. Und dann kommt man da hin und dann kriegt man direkt einen Batschen, ihr Sohn hat das nicht und sie müssen unbedingt das und das und haben sie das nie und so. Und man sitzt da so als Mutter und denkt so, du putzt gerade mein Kind runter, eigentlich will ich mit dir gar nicht reden. So, und fühlt sich angegriffen. Also das ist für mich immer so eine Riesenkluft. Also wie hast du das gerade in der, wo du jetzt ganz praktisch diese Klasse übernommen hast, wo du 1,5 Jahre Stoff in einem Jahr unterbringen musstest, wie schwierig war das, die Eltern mit ins Boot zu holen?
Also bei ganz vielen bin ich wirklich offene Türen eingerannt, weil sie da wirklich gesehen hatten vorher, wie viel Arbeit es war, jetzt das komplette Lehrmittel und dass die Kinder auch nicht vorwärts kamen. Also es war ja nicht so, dass das vorne nur Friede, Freude, Eierkuchen war. Gleichzeitig, es braucht wirklich im Vorhinein ganz viel Verständnis dafür, weil die Eltern wollen nur das Beste für ihre Kinder. Das ist bei allen gleich. Das ist die Basis von allem. Wir wollen, dass unsere Kinder glücklich sind und dass sie dementsprechend auch glücklich durchs Leben gehen können, also auch die Zukunft nicht verbaut ist. Und das ist ja die größte Angst hinten dran. Jetzt gerade mit Corona, wo so viel nicht funktioniert hat, also weder während der Phase waren die Kinder glücklich, noch die Eltern. Und dann ist natürlich die Angst noch mehr. Jetzt sehen wir schon, wie schwierig es ist und wie viel verpasst wurde. Und dann einfach mal zu sagen, ja, wir machen jetzt mal weniger. Mit dem gewinnen wir natürlich keine Blumentöpfe, das ist völlig klar, sondern es ist ganz, ganz wichtig, dann einfach aufzuzeigen, hey, das ist das Ziel, jetzt in meinem Fall von der 6. Klasse. Wir können das erreichen, wenn wir genau diese Schwerpunkte verfolgen. Und wenn wir da auf Augenhöhe miteinander kommunizieren, das habe ich auch als Mama immer gemacht, also bei uns war Corona auch nicht nur Zuckerschlecken, bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, so nicht, geht gar nicht, also da machen wir unsere ganze Familie kaputt. Und da bin ich auf die Vollbremse gesagt, tut mir leid, wir müssen da einen anderen Weg gehen. Und dementsprechend sind wir da wirklich auf Augenhöhe. Das ist das Wichtigste für mich überhaupt, dass wir anerkennen, was die anderen brauchen, egal in welcher Rolle wir da sind. Und dann schauen, wie können wir es gemeinsam umsetzen.
Und ja, ich glaube, da sprichst du was Schönes an und trotzdem ist es leider nicht so viel Alltag, ne? Also ich bin zu Corona auch auf die Bremse getreten und habe gesagt, den Bildungsauftrag, den lehne ich ab sofortiger Wirkung ab, dann lernt er halt nichts, ist mir Humpe, weil wenn ich mit meinem Sohn lernen muss, dann gibt es Tote und ich weiß, wer überlebt. So, also, ne, das habe ich auch. Und trotzdem dieses, was du sagst, auf Augenhöhe und der Haltung zu wissen, Eltern wollen ja eigentlich, dass es ihren Kindern gut geht, A, dass sie glücklich sind und B, dass sie sich die Zukunft nicht verbauen. Und ich erlebe leider in Gesprächen viel Konfrontation, dass das abgesprochen wird, also von Lehrkräften an die Eltern, aber auch von den Eltern an die Lehrkräfte. Also ich würde jetzt mal sagen, Lehrkräfte möchten auch, dass es den Kindern gut geht und dass sie ihre Zukunft nicht verbauen. Manchmal ist vielleicht der Fokus mehr auf der Zukunft verbauen als auf dem sei hier und jetzt glücklich. Aber die Grundintention ist ja bei beiden total gleich. Und das wäre ja schon der erste Step, wenn man es schaffen würde zu sagen, okay, wir stehen auf dem gleichen Felsen, wir sind auf der gleichen Seite des Ufers, stehen gar nicht vor einer unüberbrückbaren Schlucht, wäre ja vielleicht schon der erste Weg. So, aber leider in der Realität nicht immer so. Genau, aber vielleicht gehen wir da mal einen Step weiter, jetzt zu sagen, okay, du hast als Lehrkraft diese Verantwortung übernommen und auf der anderen Seite, was ist denn eurer Meinung nach die Verantwortung von Eltern? Weil auch da, also bei uns ist es ja so, wir sind ja, ich glaube, weltweit gibt es zwei Länder, die so eine krasse Schulpflicht haben wie wir, also wir eins und noch eins, sonst nirgendwo. Und ich erinnere mich, mein Sohn, als er auf die weiterführende Schule kam, ich wusste, es wird schwierig, es wurde sehr schwierig, Kind mit Sonderausstattung halt. Und dann war ganz schnell klar, dass er nicht mit auf die Klassenfahrt durfte. Und dann hieß es, ja, der geht dann nach Hause. Und dann haben wir gesagt, nee, nee, Leute, so nicht, ne? Also ihr macht hier Schulpflicht, Anwesenheitspflicht bis zum Umfallen. Und wenn es euch nicht in Kram passt, weil dieses Kind für euch zu anstrengend, dann gebt ihr mir den zurück. Ich sage, ich bin selbstständig, alleinerziehend. Wenn ihr den nicht mitnimmt, dann seht mal zu, was ihr mit dem macht. So. Aber dazu brauchst du ja schon mal erst eine klare Haltung. Und wenn man das zu Ende denkt, könnte man jetzt meinen, ich habe so eine Haltung von, die Schule muss das rocken. Ich habe da ganz viel gecoacht und ich war so unfassbar viel in der Schule für Gespräche und was nicht alles. Also mitnichten, ich habe immer meinen Teil gesehen. Aber diese Haltung von Eltern, könnt ihr ja mal sagen, wie das bei euch ist, wann die zu euch kommen, wo ja ganz viel ist, die müssen doch. Das muss doch die Schule machen. Also wenn es denn Schulpflicht gibt und ich mein Kind da schon hingeben muss, dann müssen die auch mal hier das und das regeln. Wie erlebt ihr das und was ist da ja euer Zugang gerade zu Eltern, vielleicht auch raus aus diesem zu kommen? Das muss doch die Schule oder das System richten.
Ja, also ich glaube, das haben halt viele. Das ist ja auch die Erfahrung so, oder? Die Schule, das sind die Experten, die werden es richten, die wissen es am besten. Und ich glaube, deswegen ist es auch richtig, auch dass Eltern, wenn sie etwas merken, dass bei ihrem Kind bezüglich Lernen oder etwas, dass sie einfach mal den Kontakt mit der Schule suchen, dass sie in der Kooperation, im Dialog versuchen, Lösungen zu finden. Und gleichzeitig haben wir einfach viele Eltern, die dann eigentlich wie so ein Denkprozess, so ein Entwicklungsprozess durchmachen, die halt probieren, Gespräch zu suchen, Hilfe, Förderangebote in Anspruch zu nehmen. Und halt bei Lernschwierigkeiten ist es halt wie so ein Boomerang, oder? Du kannst den so weit werfen, wie du willst. Schlussendlich, ein Kind mit Lernschwierigkeiten, das ist ein Thema, das immer wieder in den Familienalltag reinkommt. Ja. Weil halt in der Schule der Stoff weitergeht, weil das Kind vielleicht Arbeitsblätter mit nach Hause bringt, weil es halt trotzdem dann bei den Grundlagen nicht sicher ist und die Eltern wollen ja immer das Beste und haben ja dann das Bedürfnis auch zu fordern, zu fördern, zu erklären und so weiter. Und wir haben viele Eltern, die ja so ein bisschen hin und her gerissen sind, die einerseits nicht auch von ihrer Denkhaltung, von ihrer Schule erfahren und ich irgendwie immer wieder angezogen werden, auf Prüfung zu lernen, alle Hausaufgaben zu machen, stundenlang mit ihrem Kind sitzen und das irgendwie auch dann spüren, dass das irgendwie ein Weg ist, der sie ja nicht weiterführt und ihre Kinder auch nicht, sondern immer mehr dahin, dass es nicht gelingt.
Ja.
Ich glaube dann, wenn Eltern dann einfach auch so eine Entlastung bekommen, sagen, das System, das arbeitet jetzt einfach in dem Fall, wenn ein Kind Mathe-Schwierigkeiten hat und der Standard-Mathe-Unterricht, der arbeitet einfach gegen dein Kind und auch gegen dich, wenn da alles Pflicht ist. Und da ist eben mehr Aufgaben nicht besser, sondern weniger ist da mehr. Und ich glaube, das entlastet auch ganz viele Eltern und das bestärkt sie auch so in dem, was sie erleben und was auch ihr Bauchgefühl und so ihre Beobachtungen im Alltag sind. Und deswegen ist das, ich glaube, ist das so eine Entwicklung, die Eltern einfach auch machen, dass sie einfach zuerst versuchen, natürlich im System irgendwie ihr Kind durchzukriegen irgendwie und irgendwann merken, es braucht auch andere Wege und ich darf auch mit meinem Kind andere Wege gehen.
Ja, also ich bin jetzt mal, ich oute mich jetzt, ich bin so eine Hardcore, oder? Für mich wäre das keine Option gewesen. Also so, ne? Ich habe dieses Kind mit Sonderausstattung. Für mich war ziemlich total schnell klar, schon in der ersten Klasse, so wie Schule ist, da wird der nicht lernen, der ist schlau wie Sau, so wie du sagst, ne? Was der weiß und was der für Fragen stellt, da denke ich immer so, what? Der hat eine Allgemeinbildung, die ist Erdkunde, Geschichte, Biologie, dreimal, viermal so hoch wie meine, ja, aber die Schule hat ihm nichts beigebracht. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe keine Wege gesucht, ihm andere Möglichkeiten zu geben, das beizubringen. Ich habe eine ganz andere Haltung, also ich oute mich jetzt tatsächlich. Ich habe eine ganz andere Haltung dem entgegengebracht, zu sagen, okay, der nimmt mit, was er mitnimmt. Das, was er da lernt, lernt er halt. Was er da nicht lernt, lernt er halt nicht. Ja. Und er hat es jetzt geschafft, nach 13 Schulbesuchsjahren seinen Realschulabschluss zu machen. Normal ist man nach 10 Jahren da. Und er hat genau 2 Monate gelernt und zwar so knapp, dass es soeben bestanden hat, damit er seine Traumausbildung kriegt. Und davor hat er die Schule geschrottet und ich habe mich rausgehalten, weil der, ich hätte jetzt mal gesagt, so speziell ist oder wir so viele andere Themen hatten miteinander, als Pflegekind traumatisiert und so weiter, dass alles, was mit Schule und Lernen, Bildungsauftrag, mich völlig überfordert hätte. Also mich jetzt so, ne? Ich habe ja auch Podcast gemacht mit Chris Fader zum Beispiel, weiß nicht, ob der den kennt, der sagt, raus, ganz raus aus dem Schulsystem, die Kinder lernen eh alles, was sie wollen, wenn sie alleine sind. Wenn ich mir das vorgestellt hätte, mit dem Kind alleine zu Hause zu sein, ich wäre laufen, ich wäre schreiend weggelaufen, ich liebe ihn, also wirklich. Aber das ist so eine, ja, da ist viel System auch in mir, ne? Was braucht es? Welche Sorge, Angst, Zukunftsangst habe ich? Und das ist vielleicht auch da meine kritische Frage. Weißt du, wie viel braucht es von mir als Mutter, einen Ausgleich zu einem Bildungssystem zu schaffen? Muss ich ein nicht funktionierendes Bildungssystem ausgleichen? Ist das der Plan? So, boah, ich tue mich damit echt schwer, wenn ich ehrlich bin. Das ist so meins.
Ich war gerade gestern mit einem Gespräch, hat jemand gesagt, das ist bei uns so ein schwarzer Elefant, der bei uns so im Leben sitzt, oder?
Ja.
Und deswegen war für uns ganz klar, das kann man nicht irgendwie in ein Therapiezimmer verbannen und dann ein bisschen Rechenübung machen und dann das Kind, das löst sich nicht, weil ja die schulische Erfahrung immer noch gleich ist, weil das
Ja.
Kind einfach keine spürbaren Veränderungen bei sich lange hat und vor allem ja die Eltern dann immer wieder bei Hausaufgaben wieder in diese Leistungsschiene reinkommen. Wir müssen üben und Prüfungen und ja auch gar nicht verstehen. Einerseits, wie können Sie das Kind jetzt auf der Beziehungsebene auffangen und wirklich da andere Wege gehen? Und Sie können ja auch gar nicht dann wirklich auch inhaltlich ansetzen, sondern Sie sind immer wieder in diesen Arbeitsblättern drin. Und das ist ja eigentlich das, was ja dann immer diesen Kreislauf nach unten anfeuert. Und das Schöne ist ja, wenn Eltern, also viele Eltern kommen zu uns und haben auch so ein bisschen, was du sagst, oder so, oh, ich traue mir das gar nicht zu und jetzt habe ich schon so viel Kampf und jetzt noch mehr von dem.
Und ich will nicht Lehrperson werden,
Ich
ja,
mache
genau.
Lehrperson, das ist vollkommen klar. Und gleichzeitig ist es, wenn man den Eltern einmal sagt, ja, es gibt da, das ist ja eigentlich das Schulsystem, das bei dir dann zu Hause stattfindet. Das ist
Genau,
ja.
dagegen habe ich mich komplett gewehrt. Das
Genau.
ist ein alles klar.
Genau. Und da machen wir eigentlich wie so einen Schritt raus. Weil wenn
Ja.
die Eltern im Schulsystem bleiben, im Mangel, es genügt nicht und wir müssen mehr üben und das Kind verzweifelt noch mehr und das gelingt nie, dann ist ja, weil es ist ja, Lernen ist ja wie so eine Pyramide. Oder das braucht sichere Grundlagen, dass der Aufbau gelingt. Und in der Schule geht halt weiter. Und wenn halt die Schule versucht, hier oben etwas beizubringen, die nächste Prüfung, und das Kind eigentlich im kleinen Zahlenraum noch Grundlagen braucht, Verständnis braucht, Bilder braucht, dann kannst du hier oben noch so viel erklären und üben und das führt nur zu mehr Verzweiflung. Aber wenn
Naja.
wir umdrehen, wenn die Eltern
Ja.
dann wirklich Wege bekommen, um bei den Grundlagen spielerisch in der Beziehung auf Augenhöhe mit dem Kind selbstwirksam für die Eltern auch fürs Kind zu agieren, dann löst sich das auf aus diesem Kreislauf nach unten. Da kann man ganz schnell rauskommen. Es braucht
Ja.
einfach einen ganz bewussten Schritt raus.
Ja, also so rum verstehe ich das, zumal wenn Eltern drin bleiben würden und sagen würden, okay, es gibt jetzt Techniken, wie man die Arbeitsblätter der Schule besser bearbeiten kann, ich sage jetzt mal platt, ne?
Ja.
Dann wären ja Eltern der verlängerte Arm der Schule. Und das
Genau.
kann ja nie gesund sein,
Nein.
weil da gibt es ja ganz ambivalente Beziehungen. Die eine Lehrkraft mag ich, die andere Lehrkraft mag ich nicht. Und wir würden dann ja als Eltern genau das Bildungssystem weiter mit befeuern und stützen und den Stress mit unseren Kindern erhöhen, weil da haben sie ja schon Stress und dann
Ja.
nehmen wir den Stress mit nach Hause und machen das Gleiche. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum viele Eltern, also ich auch, an den Aufgaben zu Hause kollabieren. Weil wenn ich versucht habe mit meinem Sohn das, wo ich von vornherein, der lernt einfach ganz anders, wenn ich, ne, wenn es ging um Wolken in, was, Erdkunde und Biologie, ich weiß nicht. Ich sage hier, Hörspiel, Podcast, Hörspiel, Hörspiel. Wer, wo, was, warum, Buch, bitteschön.
Ja, genau.
Nimm und danach, Mama, Cumuluswolken, das sind die Blumenkohlwolken, das sind die, entstehen, weil, ich weiß es nicht mehr. So, ne? Und ich so, hä? Also, ja, den Schritt raus aus dem System, der, glaube ich, ist hilfreich. Und dann geht man ja in die Beziehung so, ne? Zu sagen, okay, wir machen jetzt Zählen mit den Äpfeln, die hier rumliegen. Wie viele Stückchen? Wir teilen den jetzt in 8 Teile. Wie viel kriegt denn jeder, wenn wir 4 Leute ja. sind?
Genau.
So, ne? Ja. Und das ist ja nicht nur, du hast es jetzt schön so auseinander, es ist ja die systemische Frage, ja, bin ich der verlängerte Arm des Systems? Und gleichzeitig hat das ja ganz, ganz klare Auswirkungen im Beziehungsmoment, oder? Weil ein Kind mit Lernschwierigkeiten erlebt ja in der Schule immer wieder, ich genüge nicht, ich scheitere immer, die nebenan sind schon fertig und ich komme da rum und ich kann es nicht, oder? Das ist ja ein dauerndes Versagen, ein dauerndes Scheitern. Und wenn jetzt das Schulische, wenn das der verlängerte Arm ist, dann kommt er genau, dann kommt bei den Kindern, wenn die Arbeitsblätter auf dem Tisch liegen, die Mama tief Luft holt, um dann irgendwie zu starten, dann kommt genau diese Reaktion hoch. Abwehr, Überforderung, Frustration. Und das ist natürlich dann ganz schwierig, weil ja dann natürlich da wie in der Beziehung natürlich ganz viele Gefühle sind und ganz viele Sachen, die ja die Eltern auch total überfordern. Und viele Eltern sagen dann, ich kann das, mein Kind will gar nicht mit mir. Und das ist, was sie erleben. Aber gleichzeitig ist ja so, jedes Kind will ja mit der Mama in einer guten Beziehung sein.
Ja, aber genau, das Kind will nicht mit mir das, den gleichen Scheiß machen, den ich schon in der Schule scheiße finde. Also um mal platt auszudrücken. Wir nennen das Kind mal beim Namen. Ja, so. Weil das war auch mein Beef mit meinem Sohn. Da habe ich gesagt, nee, das mache ich auch nicht. Dann gibt es Tote. Wenn ich das, wo ich schon weiß, es funktioniert nicht, was ich selber blöd finde, also ne, wo ich selber ja auch eine klare Haltung zu habe, und ich muss das jetzt machen, da gehen ja auch bei mir alle Knöpfe an. Ja, also ich glaube, das gilt es dann noch mit zu berücksichtigen, weil Eltern sind ja auch belastet mit ihren eigenen Schulerfahrungen.
Ja.
Wenn ich jetzt auf meinen gucke, du hast es so schön gesagt, mit dem Selbstwert, sein größtes Thema durch Schwangerschaft und Geburt, ist ja ein Pflegekind, war, ich bin ein Fehler in dieser Welt. Mhm. Ja, weil er halt direkt nach der Geburt auch weggegeben wurde. Und es reicht weniger aus, als das weggegeben, um zu diesem Glaubenssatz zu kommen. Also es, fast alle Kinder können betroffen sein, die sozusagen über eine längere Zeit nach der Geburt innerhalb der ersten 3 Jahre von der Mutter getrennt wurden. Und das ist nach Kaiserschnitt oder einer kleinen Komplikation oder was ist das ja schnell getan. Ne? Mhm. Und wenn die dann sowieso schon so einen Glaubenssatz haben, das war nämlich der größte Stress bei meinem Junior, ich bin ein Fehler in der Welt, muss dann eine Aufgabe machen, wo ich schon vorher die Idee habe, dass ich die nicht schaffe, ich versuche sie und kriege dann einen auf den Deckel, wird ja sofort mein Glaubensmuster, mein Trauma, mein tiefster Schmerz gefüttert.
Ja.
Und das ist der Grund jetzt für meinen zum Beispiel, warum der, sobald er gemerkt hat, das fällt mir nicht zu, also Schreiben, Lesen ist ihm zugefallen, alles, was ihm nicht zugefallen ist, hat er gesagt, ich bin raus.
So. Ja, ja. Und das ist ja so, dass sich das ja verstärkt. Also in der Schule erleben die Kinder immer das wieder. Das ist ja nicht nur, das ist blöd, das macht mir keinen Spaß, sondern es ist ja ein Schmerz, den die Kinder da tragen. Und Eltern versuchen ja nur das Beste und die denken halt, was die Schule aufgibt, diese vielen Arbeitsblätter, das ist das Beste, weil nur dann kann mein Kind irgendwie den Abschluss machen und im Leben was werden. Und das ist ja ein Druck, den die Eltern spüren. Und gleichzeitig befeuern wir ja so eigentlich den Glaubenssatz des Kindes. Ich kann es ja nicht, auch wenn ich es probiere und ich scheitere jedes Mal und dann kommt der Druck und die Mama und der Papa wird dann noch böse, wenn ich dann nicht konzentriert bin.
Ja.
Und mit dem befeuern eigentlich wir ja diese ganz schwierigen Erfahrungen der Kinder noch. Und deswegen ist der Schritt raus von mehr ist besser zu andere Wege und ganz klein, da wo das Kind steht und da wo es eben nicht überfordert. Ja. Dieser Schritt ist so, so wichtig und so heilsam.
Das heißt, in eurem Coaching geht es darum, neue Lernwege für die Kinder zu kreieren mit den Eltern zusammen, dass sie aufgrund von Beziehungserfahrungen und diesen neuen Lernwegen viel Selbstwirksamkeitserfahrung machen. So.
Genau, also vom Bild her vergleichen wir es gern mit dem System früher für Rechtshänder aufgebaut. Ja. Und die Linkshänder, meistens noch schön hinterm Rücken festgebunden, mussten da irgendwo durch, oder?
Ja.
Und alle bitte mit dem gleichen. Und als das gelöst wurde, heute können wir im Klassenzimmer gehen und wir sehen nicht auf den ersten Blick, wer mit rechts und mit links schreibt, weil es gibt einfach andere Wege, die Kinder zum Schreiben zu bringen, in dem
Ja.
sind blöd. Und vor allem auch andere Methoden und Hilfsmittel. Und genauso gehen wir das nämlich auch an mit Rechnen, Schreiben und Lesen, dass wir das Ganze sozusagen mit links machen. Nicht das Gleiche wieder, weil das Gleiche, das haben die erlebt, das wissen sie. Und da haben sie auch recht, dass sie sagen, hey, danke, das brauche ich nicht noch mehr, sondern das Ganze kehren so, dass es für sie auf einmal logisch ist. Und diese Aha-Erlebnisse, ich liebe immer, wenn von den Kindern das Ah,
Ja.
kommt, oder?
Ja.
Dann ist eben diese Selbstwirksamkeit nämlich dann auch auf einmal da. Okay, ich kann das ja lernen und dann ist das ein Selbstläufer. Und natürlich, Lernen ist nie geradlinig. Das ist immer so. Und wir dürfen da unsere Erfahrung machen. Und ja, jedes Kind ist anders. Das heißt, da dürfen wir auch schauen, was das einzelne Kind braucht, oder? Das fängt schon mit den Herzensthemen an. Die einen sind totale Einhornfans und die nächsten mit Landwirtschaftsmaschinen.
Ja.
Im Lehrbuch ist es ein Ding und entweder es passt für mich oder es passt nicht. Und gerade in der Anfangsphase brauche ich halt die Einhörner oder die Landwirtschaftsmaschinen oder dann ist es die Feuerwehr. Und also da ist ganz, ganz wichtig, wirklich in die Herzenswelt der Kinder zu gehen, das, was sie gerade brauchen, damit dieses Aha völlig logisch ist. In den höheren Klassen wieder kein Problem, weil dann können sie das abstrahieren und dann können sie auch in die anderen Welten eintauchen.
Ja, was ist denn das, du hast das gerade so schön gesagt, dass du das so toll findest, wenn das Aha bei den Kindern kommt. Was ist denn der größte oder häufigste Aha-Moment bei den Eltern?
Also gerade letzte Woche hat eine Mama gesagt, ja, das war, also so dort, wo sie erlebt hat, es funktioniert, als bevor sie mit uns angefangen hat, ging es darum, wird das Kind versetzt? Und 8 Wochen später kam das Zeugnis und es war gar keine Frage mehr.
Ja.
Es war völlig logisch, es geht weiter. Und das war für sie das Deutlichste, dass es im Außen gelungen ist. Oder wenn dann die Lehrpersonen kommen und fragen, was macht ihr jetzt da genau? Wieso funktioniert das? Weil die klassische Lerntherapie hat halt ihren Weg und meistens geht es viel länger, wenn überhaupt das im Klassenzimmer dann deutlich wird. Und wenn dann das Kind auf einmal da selber liest oder auf einmal Mathemeister, das eine Kind sich selber genannt, wird, ja, das sind natürlich dann die Momente, wo diese Eltern sagen, okay, wir sind zwar noch da unten und gleichzeitig, sie trauen sich jetzt. Jetzt kommt's, oder? Und wir bleiben da jetzt einfach dran, egal was im Außen gesagt wird, wir gehen den Weg, sodass nachher die Kinder wirklich normal im Unterricht mitgehen. Klar, sie brauchen immer wieder den Blick in ihrer Art und Weise, gerade bei neuen Themen. Gleichzeitig die Eltern sind nachher Profis, die können das übersetzen in dem
Ja.
Sinne. Und dann läuft es auch.
Ja. Wer darf sich denn bei euch melden? Sind es dann jetzt nur Eltern, die betroffen sind mit Kindern, die in Richtung Dyskalkulie oder LRS gehen, zu sagen, wo es wirklich Schwierigkeiten in den basalen Fähigkeiten gibt zu lernen? Oder ist es weiter gefasst?
Also wir arbeiten einfach mit Familien, mit Eltern, die sich wünschen, ihre Kinder selber zu unterstützen und einen Weg zu gehen, wirklich raus aus dem schulischen Trott, rein in spürbare Fortschritte. Und da sind wir, geht es wirklich um Kinder, bei denen die Grundlagen noch schwierig sind. Und das ist wirklich halt in Mathe, beim Lesen und bei der Rechtschreibung. Es sind wirklich diese drei Felder. Und das ist ja eigentlich auch so, in den meisten Fällen sind es ja auch diese Grundlagen, die häufig schwierig sind. Und wo dann auch so dieser Handlungsdruck entsteht, weil halt Abklärungen empfohlen werden, die Eltern selber einfach merken, mein Kind, Matheunterricht ist ja so präsent in der Schule und mein Kind kommt da nicht mit und die Hausaufgaben. Und dann steht dann auch so ein Leidensdruck, weil das ja einfach so in unserem System so wichtige Themen sind. Und da sind wir drauf spezialisiert und Wir haben auch viele Familien, die mehrere Themen haben, die vielleicht bei Lese und bei Mathe das haben. Das
Ja.
kann ganz unterschiedlich sein, ja.
Okay. Ach Mann, das ist spannend, mit euch zu plaudern, aber leider ist die Stunde schon rum. Das ist immer so blöd, dass irgendjemand gesagt hat, länger als eine Stunde hört keiner im Podcast. Und ich versuche mich dran zu halten. Vielleicht habt ihr so zum Schluss noch so euer Wunsch, jeder für sich mal in zwei, drei Sätzen gefasst, was ihr im Hinblick auf Eltern, was euer Herzenswunsch ist, zu sagen, so, also liebe Eltern, Doppelpunkt. Mein Wunsch oder meine Idee, mein Impuls für euch wäre, was wäre das, wenn ihr das so richtig mal zusammen runterbrecht, da ist so viel drin von dem, was ihr sagt, auf die Essenz. Vielleicht fängst du mal an, Monika.
Ja, also für mich ist ganz, ganz wichtig, wirklich an den Ursprung zurückzugehen, ins Urvertrauen in unsere Kinder, dass sie grundsätzlich mal alles lernen können, was sie lernen wollen. Und da genau hinzuschauen, wo ist jetzt der Stolperstein, wo kann ich unterstützen, wie kann ich den aus dem Weg räumen oder es leichter machen, drüber zu kommen. Und da, wie wir es beim Laufen lernen auch gemacht haben, wir haben die Hände gegeben, die Finger und immer weniger dahin zu begleiten und gleichzeitig eben wirklich dieses Vertrauen zu behalten oder wieder zu bekommen. Es ist alles möglich.
Ja, schön, auch der Vergleich mit dem Laufen, das ist so, ne? Da haben wir das Vertrauen in unsere Kinder, wir gehen nie davon aus, dass sie nicht laufen lernen würden. So, ne? Okay, was ist es für dich, Thomas?
Für mich ist es so wirklich dieser liebevolle, breitere Blick aufs Kind, weil generell, ich denke, im Schulalltag und speziell bei Kindern, wo einfach schulische Themen einfach so schwierig sind, so hochkochen, einfach so eine Präsenz dann haben, da geht der Blick immer wieder auf dieses Problem, auf diese Schwierigkeit und auf diese Lücken und Defizite. Und das Schöne ist, wenn wir dann Eltern fragen, ja, aber das ist ja ein kleiner Ausschnitt des Lebens. Was gibt es sonst noch bei deinem Kind? Und die Eltern dann einfach strahlen und erklären, ja, es ist so sozial, es spürt so, was die anderen Kinder brauchen und hilft da. Und das ist so, das freut mein Herz so. Oder mein Kind ist so kreativ im Rollenspiel und baut diese Sachen. Oder einfach, es gibt so viele Bereiche neben Lesen, Schreiben, Rechnen, die Sachen, die alle in der Schule so wichtig sind. Und
Ja.
ich denke, wir als Gesellschaft und vor allem wir als Eltern auch, die ja betroffene Kinder haben, wo immer wieder halt diese Themen hochkommen und die haben halt eine Präsenz in unserem Leben und auch in unserem Denken, immer wieder breit zu blicken und einfach zu sehen, hey, das sind so wundervolle Kinder, in denen steckt alles und die haben so viele andere Stärken. Und da, was schwierig ist, wo Herausforderungen sind, das schaffen wir auch noch. Und das gibt einfach halt so einen ganz liebevollen und auch so einen hoffnungsvollen Blick auf unsere
Ja.
Kinder.
Ja, sehr schön. War zwar mehr als zwei bis drei Sätze, aber es war schön.
Zwei Abschnitte.
Ja, tausend Dank. Also, wir verlinken euch hier unter den Shownotes. Wer also jetzt euch gerne beanspruchen möchte, feel free. Ich finde es immer gut, wenn es Alternativen gibt. Mit der Option, einen breiten Blick aufs Kind, hätte ich wahrscheinlich eure Hilfe in Anspruch genommen, wenn es denn notwendig, also wenn wir uns zu einem anderen Zeitpunkt begegnet wären. So, und ja, danke euch für eure Zeit und eure Impulse und dass ihr eure Erfahrungen, die ja auch sehr persönlich sind, mit Wissen, Fortbildung und so weiter, jetzt in die Welt bringt. Vielen Dank für euer Wirken und Sein an der Stelle und eure Zeit.
Danke dir,
Sehr
Gunnar.
gerne. Danke, Gunda.
So, und allen anderen, wie immer, gerne kommentieren, euer Impuls dalassen. Hat euch das weitergebracht, gefallen? Was sind eure Ideen, Anmerkungen, Erfahrungen? Und ja, dann danke für eure Zeit auch, fürs Zuhören und Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.